Ich begrüße euch zum Podcast von Kreatives Sachsen. Mein Name ist Frieda Pünnbaum und ich arbeite im Programm Selbstständige Arbeitswelten gestalten. Bei dem Programm stehen die Arbeitswelten von selbstständigen Kreativschaffenden in Sachsen im Mittelpunkt. Und der Wert der kreativen Arbeit ist dabei immer wieder ein Schwerpunkt von uns, der intensiv diskutiert wird. Und darüber wollen wir auch heute in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Und ich begrüße dazu Björn Sievers in Leipzig. Björn, stell dich doch selber gern kurz vor. Wer bist du und was tust du beruflich?
Ja, hallo Frieda. Dankeschön erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, mein Name ist Björn Sievers, wie mir gerade gesagt. Ich bin, ja, was bin ich eigentlich? Da geht's schon los. Unter meiner Website und auch auf meiner Visitenkarte steht Creative Director Text. Da habe ich manchmal selbst Probleme damit, es auszusprechen, obwohl ich Amerikanist bin von Haus aus. Ich bin Texter und Konzeptioner, damit können schon wieder mehr Leute was anfangen. Und ja, ich mache eben alles, was mit Text, mit Sprache zu tun hat, erstmal so ganz grob gesagt. Das heißt, ich entwickle Ideen, ich entwickle Treatments, ich baue auch ganz normale Anzeigen. So hat das früher auch alles mal angefangen in der analogen Welt, vor über 20 Jahren, also eigentlich schon 25 Jahren. Und ja, das ist so mein Tagwerk. Und dann differenziert sich das natürlich aus, weil Anzeigen und Printwelt ist natürlich heute nicht mehr ganz so vorhanden. Also ist vorhanden, aber nicht mehr. Davon lebst du nicht mehr. Ich auch nicht.
Jetzt hast du schon bei deiner Vorstellung kurz auch dein Leistungsportfolio, dein Leistungsspektrum beschrieben, was du in deinem Beruf genau machst. Woran bemisst sich denn der Wert der kreativen Arbeit, die du tagtäglich tust? Also wie machst du den fest? Warum kannst sozusagen nur du bestimmte Leistungen und andere nicht? Also wie, an welchen Kriterien macht sich das für dich fest, das, was du anbietest?
Ich glaube, das hat erstmal tatsächlich relativ viel mit der schon langen Zeit zu tun, in der ich das mache, was ich mache. Das heißt, Stichwort Erfahrung ganz sicherlich. Und diese Erfahrung wiederum, die spiegelt sich dann so ein bisschen darin, für welche Arten von Kunden ich überhaupt arbeite. Und das hat sich so in den letzten, ich würde sagen 15, vielleicht sogar 20 Jahren, hat sich das immer stärker in Richtung B2B-Kommunikation entwickelt. Teilweise durch Zufälle, das ist einfach so, das ist auch bei Grafikern so, du kommst in eine bestimmte Branche oder hast mit bestimmten Kunden zu tun und dann macht es vielleicht Spaß oder bringt Geld oder im Idealfall beides und dann sagst du, Mensch, der Nächste bitte. Und meistens wirst du ja auch dann eher empfohlen, wieder von Leuten, die sich eben genau in diesen Branchen bewegen. Ja, und das war eigentlich so ein bisschen bei mir die Initialzündung, doch sehr, sehr stark mich darauf zu fokussieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch Kunden, also Direktkundenansprache mache. Das heißt, ich mache schon auch ganz klassische Werbung, Consumer-Werbung. Aber es ist eben sehr, sehr viel B2B. Ich fühle mich da eigentlich auch sehr wohl.
Du hast jetzt gerade schon beschrieben, dass sich sozusagen der Wert und das, sagen, was du anbietest, vor allem auch durch die langjährige Erfahrung aufgebaut hat und damit sozusagen auch eine gewisse Qualität sich herausentwickelt hat, die du anbietest. Wie verkaufst du den? Also im Sinne von, also wie gestaltest du deine Preise? Ist das auch eine Frage von Erfahrung in der Selbstständigkeit, wie man die eigene Arbeit anbietet, also wie man Leistungen anbietet und kalkuliert? Oder ist das sozusagen was oder wer oder was hat dir dabei geholfen, da eine Klarheit für dich zu bekommen, wie man diese Leistungen anbietet?
Ich glaube, das ist so eine, ja, das geht ein bisschen in zwei Richtungen, würde ich sagen. Also zum einen, Erfahrung heißt ganz sicherlich, dass man ein Stückchen höher ansetzen kann als, sagen wir mal, man beginnt als Junior an einer Stelle und muss dann auch, und ich glaube, das beantwortet deine Frage auch so ein bisschen, muss dann auch erstmal rausfinden, was kostet das, was kann das kosten, womit mache ich mich hier nicht zur Feile, wenn ich ein Angebot rausschicke. Da habe ich damals auch wirklich, das war Trial and Error, sehr, sehr viel. Das war auch ganz viel Fragen. Also auch die was sagen wollten. Und das war nun mal, weil ich auch eben schon das Ganze ein bisschen länger mache, noch nicht so einfach mit der Recherche. Damals war es wirklich noch mehr Fragen und einschlägige Werke lesen und hinterher trotzdem nicht genau wissen. Aber das hat natürlich auch, also man kann nicht alles nur mit Erfahrung begründen. Am Schluss muss ja trotzdem auch, Erfahrung geht ja immer ein bisschen in die Vergangenheit. Mhm. Und natürlich geht es auch darum, verstehst du auch heutige Trends, verstehst du heutige Zielgruppen, heutige Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten, all das. Mhm. Also zweigeteilt. Und dann, wenn du mich fragst, wie ich die Preise gestalte oder Honorare, dann hat das natürlich immer ein bisschen was zu tun. Da gibt es eine erste Weichenstellung für mich immer. Ist es eine Agentur? Fragezeichen. Oder ist es eben Direktkunde? Mhm. In Klammern, ich arbeite viel, viel lieber für Direktkunden. Nicht nur, weil ich da natürlich ein anderes Honorar lösen kann, sondern auch, weil du bist mehr auf Augenhöhe mit den Leuten. Du kannst auch wirklich strategisch arbeiten. Und ich bin dann nicht unbedingt nur Erfüllungsgehilfe, in Anführungsstrichen. Bei Agenturen kommt es natürlich total auf die Agentur an. Sieht sie dich wirklich als einen vollwertigen, gleichwertigen Partner oder eben einfach nur als schnellen Dienstleister, weil jetzt gerade ein Engpass ist. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall erstmal Unterschiede im Honorar. Mhm. Und ja, Preisgestaltung, wie gesagt, das hängt einfach sehr stark von der Vergangenheit ab. Aber es hängt eben auch davon ab, wie umfangreich ist das Projekt? Geht wirklich noch mehr? Macht man einen großen Projektpreis? Rechnet man das nach Zeit ab? Also kennst du alles.
Ja,
ja, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich in dieser Abschweif,
ja,
in diesem Abschweifmodus.
Aber es, um da nochmal kurz nachzuhaken, aber es gibt sozusagen, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist ein Austausch mit sozusagen KonkurrentInnen oder mit KollegInnen, je nachdem, wie man das sagen definiert, ist das was eher weniger stattfindet oder weniger möglich ist, Fragezeichen. Mhm. Und du hast auch gesprochen, ja, dann guckt man vielleicht auch in die ein oder andere Literatur oder in sozusagen, ja, für die Branche relevante Nachschlagewerke. Mhm. Gibt es da konkrete Sachen, die dir geholfen haben?
Oh Gott. Also ich weiß, dass ich damals mit damals schon veralteten Ratgeber und Leitfäden von der Allianz der deutschen Designer, Alliance of German Designers, AGD, in Braunschweig gearbeitet habe. Da guckt man dann erstmal rein und denkt sich, Alter, ab morgen habe ich eine 3-Tage-Woche und außerdem höre ich immer in der Mitte des Jahres auf, weil es ist einfach mal klasse. So, und dann kommt der Realitätscheck und dann so. Aber das war tatsächlich trotzdem bei allem Humor war das schon ganz gut, weil da ja eine Systematik hinterliegt, dass man eben, wenn man eben etwas Kreatives schafft, zum einen die Entstehungskosten hat, die entstehen, damit überhaupt dieses Werk am Schluss draußen ist aus deinem Kopf und im Rechner. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass du zumindest versuchst, Rechte daran zu verkaufen. Mhm. Natürlich wollen dann eben die meisten wieder alles gleich auf einmal und wundern sich dann, dass das dann auch wieder Geld kostet. Also da dreht es sich natürlich immer im Kreis. Der andere Bereich, Leute fragen, doch, es gibt einige wenige, von denen ich auch ungefähr die Preisgestaltung weiß. Mhm. Wir können auch offen miteinander reden, einfach weil wir auch befreundet sind. Aber ansonsten kriegst du da, du musst ein Gefühl dafür kriegen, weil du findest sehr selten, auch bei mir selbst, auf der Website, du findest selten irgendwie Preisangaben. Mhm. Es gibt natürlich irgendwelche Portale, ne, wo ganz viele Leute versammelt sind, dann steht da eine Range. Oder manchmal steht da auch einfach irgendein Stundensatz. Mhm. Aber was sagt er dir? Du weißt es nicht, weil du weißt nicht, was da für ein Aufwand wirklich in dem Projekt hintersteht und wie das alles sich zusammensetzt.
Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Du hast ja auch gerade schon gesagt, das eine ist ja, dass das bei der Kalkulation eines Angebotes, dass das Produkt entsteht und aufs Blatt Papier oder in deinen Rechner kommt. Das andere ist das Thema der Rechte, die man abgibt und sich honorieren lässt. Welche einzelnen Bestandteile und vielleicht auch unsichtbaren Tätigkeiten innerhalb eines Auftrages, eines Projektes, sind in deinem Angebot enthalten, sind vielleicht auch für den Auftraggeber, Auftraggeberin direkt sichtbar und müssen auf jeden Fall mit kalkuliert werden. Weil es gibt ja auch bei Selbstständigen immer noch sozusagen die ganzen unsichtbaren Tätigkeiten neben dem Entstehen des eigentlichen kreativen Produktes.
Ja. Was ich tatsächlich immer drin habe und was ich auch über die lange Zeit gelernt habe, dass das sehr wohl auch meistens auf Verständnis stößt, wenn man es denn eben erläutert, sind eben vorbereitende Arbeiten. Wenn ich sage, ich mache viel B2B, dann heißt es eben, dass ich mich oft mit irgendwelchen Verfahren beschäftige oder mit irgendwelchen, also technische Verfahren oder mit Maschinen oder mit irgendeinem Werkstoff, keine Ahnung. Und ich muss einfach das halbwegs durchdringen und kapieren, was, über das ich dann dort schreiben soll und für das ich da vielleicht auch eine Marke entwickeln soll oder was auch immer. Das heißt, diese konzeptionelle Arbeit oder fast noch vorgeschaltet vor der konzeptionellen Arbeit, dieses Materialsichtung steht da halt bei mir dann. Mhm. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt und man sollte sich da nichts vormachen, das irgendwie zu niedrig anzusetzen, weil oft ist das, was die Arbeit macht und die Idee entsteht vielleicht, wenn du dann zwischendurch mal aufstehst und aufs Klo gehst oder an die Kaffeemaschine, ganz egal. Die muss auch bezahlt werden, aber die würde nicht entstehen, wüsstest du nicht über die Materie Bescheid. Mhm. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, auch so als Hinweis für alle, die das eben vielleicht noch nicht ganz so lang machen, sich da nicht selbst zu beschubsen und diese Tätigkeiten, sich mit einer Sache wirklich in der Tiefe zu befassen, auch verdammt nochmal einzukalkulieren. Also es darf sicherlich nicht der Faktor 10 sein, um die eigentliche, ne? Weil dann könnte man auch sagen, der kapiert's nicht. Ne? Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ja. Gibt es Sachen, bei denen du in Aufträgen öfter oder bei dem Beginn von Projekten, vielleicht auch bei neuen AuftraggeberInnen, mit denen du in Vorleistung gehst?
Ja, manchmal genau damit. Also, dass ich irgendwie mich damit beschäftige und es ist tatsächlich, ich glaube, seltener geworden. Ich kann das jetzt nicht statistisch festmachen, ob das auch stimmt oder nur mein subjektiver Eindruck ist. Aber ich glaube, es ist seltener geworden, dass Kunden mit der Haltung kommen, jetzt bräuchte ich erstmal 2, 3 Ideen und dann fangen wir an. Mhm. Das gibt es nach wie vor. Aber es gibt seltener und ich finde auch, ist natürlich immer davon abhängig, wie ist jetzt dein Standing, wie lange machst du das noch, brauchst du das jetzt ganz, ganz dringend in diesem Moment, ob du dann eben sagst, nee, lass mal, so wie Agenturen auch bei irgendwelchen Ausschreibungen sagen, nee, lass mal, oder ob man sagt, wir probieren das jetzt mal. Also das ist sicherlich eine Vorleistung und das muss man auch abwägen. Ich habe das auch manchmal öfteren gemacht, dass ich eine Idee tatsächlich entwickelt habe oder einen Text, in Anführungsstrichen einen Probetext. Mhm. Weil ich habe bewusst das Signal gegeben, das ist nicht kostenlos, aber es ist jetzt frei und ich verrechne das, wenn du es gut findest. Und ich bin überzeugt, dass du es gut findest. Das ist natürlich dann ein bisschen Verbonspiel, aber normalerweise, wenn man schon so weit ist, dass man das macht, wenn man es nicht total verbockt, dann ist das eigentlich ein ganz guter Einstieg. Und dann versteht der Kunde auch, an der Stelle, dass das sehr wohl eine Leistung ist, die eben auch honoriert werden muss. Mhm. Nur dann halt ein Stückchen später. Ich gehe auch nicht in den Bäcker und sage so, na, das Brot dahinter sieht super aus, aber ich würde erstmal ein Drittel davon nehmen. Ich weiß zwar nicht, ob ich es nehme. Das ist halt okay, probier es, mach was, aber es kostet dich. Mhm. Wir verrechnen es dann. Funktioniert auch nicht immer und überall, aber ist ein Weg. Sicher auch ein akquisitorischer Weg oder was weiß ich, eine Anbahnung, dann, dass man verdammt nochmal zum Abschluss kommt. Mhm.
Aber begegnet dir das ab und an bei AuftraggeberInnen, dass man, wenn man so ein Angebot abgegeben und kalkuliert hat, dass man bestimmte Posten und eine bestimmte Kalkulation diskutieren muss? Also im Sinne von, welcher Wert steckt dahinter und weshalb ist eine Leistung so hoch kalkuliert? Und glaubst du, also um da gleich noch eine Frage anzuschließen, wenn ja, woran liegt das? Also liegt das an fehlendem Wissen über kreative Prozesse oder was begegnet dir da in deinem beruflichen Alltag?
Ja, also es kommt manchmal tatsächlich vor, dass eben dann die Frage auftaucht, okay, Position 1 ist fein, 2, 3, bei 4, da geht es jetzt um die Namensentwicklung. Und das ist jetzt eine sehr, sehr große Summe. Wie kommt denn das? Eigentlich ist das ein Klassiker. Mhm. Und ja gut, dann musst du eben tatsächlich erklären. Und daran scheitere ich dann auch durchaus zwischendurch. Das ist nicht immer dann alles erfolgreich. dass es dann eben heißt, nee, das ist es uns nicht wert. Und da ist genau diese Erklärung, was fließt da ein, was ist vielleicht auch noch an Prüfungen auf meiner Seite nötig und möglich, wenn es um einen Namen geht. Warum brauche ich da überhaupt Zeit für? Und das ist allgemein natürlich bei kreativen Leistungen immer so ein bisschen ja das Problem oder die Herausforderung, dass man das eben erklären muss. Mhm. Aber auch da, also die Erfahrung ist eigentlich, je transparenter ich das mache, sehr wohl auch mit Zeiten hinterlegt, desto mehr Verständnis erreiche ich zumindest meistens oder häufig auch beim Auftraggeber, der Auftraggeberin. Also ein Freund sagt immer, ich soll auch viel mehr mit Pauschalen und mit Projektpreisen arbeiten. Das wäre eine große Nummer machen und dann machen die dann Haken drunter. Und meine Erfahrung ist wirklich eine ganz andere. Mhm. Also die Leute wollen einfach eine Transparenz und das ist für dich selber ja auch nicht schlecht, wenn du wenigstens halbwegs eingrenzt, was passiert denn da für den Job?
Vielleicht können wir sozusagen nochmal einen kleinen inhaltlichen Schwenk machen zum Abschluss in Richtung der strukturellen Ebene, in der sich, also oder politischen Ebene, in der sich Solo-Selbstständige im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft bewegen. Mhm. An sich kann man ja sagen, wenn man sich dafür entscheidet, in eine Selbstständigkeit zu gehen, dann reguliert sozusagen der Markt den wirtschaftlichen Erfolg und auch eine Erfahrung in einem wirtschaftlichen Handel und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die man vorab braucht. Aber dennoch bewegen wir uns ja in der sozialen Marktwirtschaft und im Gesamtgefüge. Gibt es da Sachen, die du dir als Unterstützung von politischer Ebene, struktureller Ebene als Solo-Selbstständiger wünschen würdest? Jetzt auch mit Blick auf so Themen wie Krankenversicherung, Altersvorsorge,
und
was man noch sozusagen an eben Verwaltungstätigkeiten für die eigene Selbstständigkeit mit im Blick haben muss, mit kalkulieren muss.
Ja, genau. Also da, ja, ganz klar, das regelt, ja, einerseits regelt das natürlich der Markt, andererseits überhaupt nicht. Warum? Ich denke einfach, wenn du anfängst oder wenn du dich, es gibt ja auch den Fall, dass Leute eben aus einer Angestelltenposition sagen, ich möchte da frei arbeiten. Also ich kenne so eine frühere Kollegin von mir aus einer Agentur, wo ich zwischendurch auch mal selber eine Teilzeit-Festanstellung hatte für eine Zeit. Und die hat sich selbstständig gemacht. Und ich meine, gestandene Texterin, die das auch schon lange dort gemacht hat. Und das war, also die ersten, ich würde sagen, anderthalb Jahre waren extrem viel irgendwie Trial and Error und hier eine kleine Falle und da ein Stolperstrick. Also um es kurz zu machen, ich finde es tatsächlich ganz wichtig, dass es zentral wirklich einen Wissenspool gibt, nicht nur irgendwas, was ich mir dann holen muss, weil oft weiß ich nicht mehr, was ich mir da holen muss, sondern wirklich, man kann das heute alles wunderbar aufbereiten, in einer App oder wie auch immer, dass ich diese Selbstständigkeit und die ganzen Notwendigkeiten dafür, auch dann im laufenden Betrieb, dass ich die viel besser meinetwegen visualisiert und kontextualisiert bekomme. Weil das ist immer nur davon abhängig, wie gut bist du selber darin, die Informationen zu beschaffen, die miteinander zu verknüpfen. Das musst du alles neben deiner Zeit machen, in der du eigentlich arbeiten musst. Ach, du musst was beiseite legen. Also genau dieser ganze Kram, der ja immer wieder regelmäßig zu Problemen führt, das ließe sich eigentlich vermeiden, weil das Wissen ist millionenfach da. Aber es ist aus meiner Sicht jedenfalls immer nur dezentral, hier ist was Gutes, da ist eine Quelle, aber es ist nicht, ja, ein geführter Prozess, sowas würde ich mir tatsächlich wünschen. Dann sagt garantiert irgendein Hansel, naja, wenn du selbstständig bist und dafür auch noch einen geführten Prozess brauchst, dann machst du was falsch. Nö, denke ich nicht, du bist es ja noch nicht. Also das wäre wirklich was ich jedem wünschen würde und mir erhoffen würde, dass es sowas eben gibt, wo man meinetwegen auch dauerhaft immer wieder in einer geeigneten Form abgeholt wird.
Das finde ich ein schönes Schlusswort und eine schöne, nochmal Appell in Richtung politischer Ebene, was Solo-Selbstständige brauchen. Ich danke dir für die Einblicke in deine Arbeitswelt und in das Thema wertkreative Arbeit im Bereich Text und Konzeption und sage vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir auch und ich bin gespannt. Alles Gute.
Kreatives Sachsen. Vernetzt, informiert und supportet auch euch. Mehr dazu auf kreatives-sachsen.de.
Kreatives Sachsen. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.